Bevor es mit der Folge heute losgeht, ein kleiner Hinweis. Wir haben eine Crowdfunding-Kampagne gestartet auf der Webseite patreon.com/insertmoin. Da könnt ihr unseren Podcast unterstützen und dieses Projekt finanziell supporten. Wir würden uns freuen, wenn ihr da mal vorbeischaut auf patreon.com/insertmoin. Dankeschön und nun viel Spaß mit der Folge. Wunderschönen guten Morgen, ihr hört Insert Moin bei superlevel.de, eine wunderbare Brunch-Folge morgens um 9:30. Bei mir ist der Daniel, ich bin der Manu, guten Morgen.
Morgen, deine Stimme klingt auch noch etwas belegt.
Ja, mein Kaffee ist noch halb voll oder halb leer, das ist hier die große Frage am Frühstückstisch. Und um diese Frage zu klären, ist der Rudolf da.
Guten Morgen, freut mich, dass ich dabei sein kann.
Und da du schon mal da warst, lassen wir die Lisa, unseren zweiten Gast heute, sich zuerst vorstellen. Guten Morgen, Lisa.
Guten Morgen. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, gerne. Dich kennt man vielleicht unter dem Namen Lisa Bull auf Twitter und vielleicht von woanders noch. Erklär doch mal.
Genau. Ich habe vor einem Jahr angefangen, bei Rocket Beans zu arbeiten, war da für 7 Monate und arbeite jetzt für eGames Media.
Die waren auch schon mal zu Gast, Nicole und so.
Genau, gar nicht so lange her, glaube ich.
Nee, war neulich erst da, genau. Bei The Walking Dead, glaube ich, war das, ne?
Ja.
Und Rudolf, du warst ja schon 1000 Mal zu Gast hier, mindestens.
Ja, leider eben nicht. Ich versuch's ja jedes Mal wieder, aber dann sagst du, du, wir hatten dich jetzt schon 1,8 Mal im letzten Jahr. Du kommst doch nicht so gut an bei den unter 20-jährigen hippen Typen. Du bist immer so leicht aggro und
ja, wir haben halt so ein Social Media Beratungsteam, die dann immer sagen, ladet mal diesen Senioren-Typen nicht mehr ein. Der klaut euch den Sexappeal in der Sendung.
Yes. Der ist ganz schlecht für die Street Credibility in der Key Demographic.
Und vor allem sein Slang-Vokabular. Das ist immer ganz kritisch. Nein, aber du bist ja so ein bisschen Mitbegründer dieser Brunch-Idee. Wir haben uns ja damals zu Boris Bam-Zeiten, hatte ich mich dir geschnappt und dann hatten wir uns auch immer so ein Metathema geschnappt. Du erinnerst dich. Sie erinnern sich, erinnerst.
Das waren die goldenen Zeiten. Das waren praktisch die 70er Jahre für Doctor Who-Fans.
Daniel, erklär doch mal, um was es heute gehen soll beim Brunch.
Ich? Okay.
Ja, nicht du solltest das Thema erklären, du solltest das Thema ansagen.
Ach so, okay. Game Studies.
Kurz und knapp.
Ich dachte, du bist der Meister der provokanten Fragestellen als Themenblock.
Ja, da komme ich ja dann auch noch dazu. Aber okay. Nee, vielleicht als Aufhänger. Wir hatten ja letztens den Cast zum Thema Virtual Reality. Und da war die Linda Breitlauch da, die ja auch irgendwie akademisch sich mit Spielen beschäftigt. Aber da geht's halt wirklich um das Machen von Spielen, das Erforschen von, ich nenn's mal, Mechaniken in Spielen. Und da hat Sisi ja schon gesagt, das muss man schon sehr deutlich abgrenzen von dem ganzen Thema Game Studies. Also da hat sie irgendwie, vielleicht beschäftigt sie sich damit aus Interesse, aber sie hat eigentlich in ihrer Lehre da irgendwie weniger mit zu tun. Und das wäre doch, glaube ich, ein ganz guter Aufhänger, vielleicht mal für Rudolf da auch eine Unterscheidung herzustellen zwischen dem Thema Game Studies und Game Design Studiengängen.
Ja, bin ich tatsächlich jetzt etwas verwundert, dass die Linda das so deutlich rausgestellt hat, weil man gemeinhin immer davon ausgeht, dass man oder zumindest in, sage ich mal, geisteswissenschaftlichen Kreisen, wenn die sich mit Spielen beschäftigen, dass man sich ganz oft selbst daran erinnern muss, wie nützlich es eigentlich ist, mal über seinen akademischen Tellerrand zu gucken und eben ganz aktiv das Gespräch echte Diskussion mit Game Designern selbst zu suchen, weil es oftmals sehr, sehr, sehr reizvolle und lohnende neue Fragestellungen und Perspektiven auf den Forschungsgegenstand Spiel erst eröffnet. Deswegen würde ich auf jeden Schreichlaut raus, schnappt euch den nächstbesten Designer und bezieht in eure Forschung da draußen, ihr jungen Spieleforscher, den ruhig mit ein. Ich würde diese Trennung ungern sich noch vertiefen sehen.
Aber Lisa, mal generell noch zur Begriffsdefinition. Wie würdest du denn sagen, was ist Game Studies? Also warum gibt's Game Studies? Es ist ja nicht die, was Daniel gerade schon gesagt hat, man studiert nicht Game Studies, um danach Spiele programmieren zu können.
Genau. Es ist, glaube ich, man kann auch, glaube ich, gar nicht so genau sagen, dass man jetzt generell Spiele studiert, weil es gibt, glaube ich, keinen einzigen reinen Game Studies Studiengang in Deutschland oder Europa, soweit ich weiß. Es ist ja mehr, du hast ja deine Disziplin, du bist zum Beispiel Soziologe oder Psychologe und fängst an, dich mit Game Studies zu beschäftigen und mit Spielen zu beschäftigen. Und also für mich sind Game Studies halt die kritische Auseinandersetzung mit Spielen auf einer wissenschaftlichen Ebene. Und das Wichtige daran ist halt, dass es so interdisziplinär ist. Du hast halt nicht deine reinen Spieleforscher, sondern du arbeitest, wenn du dich mit Game Studies beschäftigst, mit Psychologen zusammen, mit Soziologen, mit, was gibt's denn da noch, mit Künstlern, mit Medienwissenschaftlern und mit Philosophen. Und das ist halt für mich interessante Herangehensweise an das Thema.
Das ist ja, also ist Game Studies zum Beispiel jetzt, ich werfe einfach mal was in den Raum, ist es zum Beispiel die Frage, warum motivieren Achievements? Also was ist die Motivation dahinter, Spiele zu spielen? Sind solche Sachen, die dann da geklärt werden oder geht es irgendwie in eine andere Richtung, Rudolf? Oder Lisa, ja, gerne.
Also ich denke, es gibt drei große Herangehensweisen an das Thema. Es gibt einmal diese soziologische Frage, also da geht es eher darum, was machen Spiele mit Menschen? Da macht man ganz viel quantitative Forschung. Man macht zum Beispiel, man macht Fragebögen und fragt, wie das Spielen das Leben der Menschen beeinflusst. Dann gibt's diese humanistische Studienseite. Da geht's eher darum, welche Bedeutung die Spiele entstehen. Man macht dann quantitative Forschung. Ja, und der andere große Bereich ist halt genau dieser Design- und Industriezweig, von dem ihr eben geredet habt.
Ja, wobei die gerade angesprochene Interdisziplinarität ist es im besten Fall. Also wirklich in der besten aller Welten setzen sich die Studienrichtungen zusammen und am Ende kommt ein wunderbares Paper raus. Der Alltag in der Spieleforschung ist auch dadurch geschuldet, dass sich die Spieleforschung praktisch gerade im Begriff ist, seit ja vielleicht einem Jahrzehnt oder vielleicht auch ein bisschen mehr, sich zu institutionalisieren, dass man eher von einer, meiner Erfahrung nach, Multidisziplinarität sprechen kann. Das heißt, jede dieser einzelnen Forschungsrichtungen bringt ihr eigenes Methoden-Toolset mit, auch mit dem man Spiele eben untersucht. Und das ist gleichzeitig natürlich extrem befruchtend, aber natürlich auch hinderlich, in Anführungszeichen, ein bisschen für die Forschung, weil man erst einen neuen Weg finden muss, um sich über seinen Forschungszweig hinweg miteinander über das Thema Spiele überhaupt austauschen zu können. Weil jede Forschungsrichtung bringt nicht nur ihre Methoden mit, sondern auch so ein gewisses Mindset, wie man auf Spiele drauf guckt. Bestes Beispiel, ganz grob natürlich, quantitative versus qualitative Forschung. Da gibt's ja schon genug Anlass, sich hervorragend in die Haare, also bei mir jetzt nicht mehr, weil ich kaum noch welche habe, zu kriegen.
Vielleicht sollten wir ganz kurz mal erklären überhaupt, was qualitative und quantitative Forschung ist. Ich bin jetzt schon ein bisschen länger raus aus meinem Soziologiestudium, aber ich versuche es mal, wenn einer eine bessere Erklärung hat, dann möge er mir ins Wort grätschen. Und zwar, um es mal an ganz praktischen Beispielen zu machen, quantitativ ist immer sehr zahlenbasiert. Also das heißt, man, weiß ich nicht, zählt irgendwelche, wie viele schaut sich alle Veröffentlichungen auf Steam im Jahr 2014 an und zählt dann, wie viele davon haben einen weiblichen Hauptcharakter oder sowas und setzt man das einfach so in Beziehungen. Und qualitative Forschung ist eben eher Interviews zu führen und eben nicht einen Fragebogen einfach aufzustellen, die Leute ankreuzen, sondern man setzt sich eben hin oder eine teilnehmende Beobachtung ist zum Beispiel qualitativ. Also das heißt, man setzt einfach einen Spieler vor ein Spiel, setzt sich dahinter mit einem Block und einem Stift und guckt einfach, wie der spielt und greift nach Möglichkeit so wenig wie möglich in das Objekt der Forschung ein, indem man eben nicht sagt, ja, mach jetzt das und jetzt schieß mal auf den, sondern man guckt einfach nur deswegen teilnehmende Beobachtung, was der da macht. Ist das einigermaßen klar geworden?
Das ist halt durchaus schmeichelhaft für uns, also für mich qualitativer Freund, aber gern lasse ich das so stehen. Der eine zählt, der andere fragt, warum zählst du?
Genau. Und was so dieses Interdisziplinare angeht,
das Daniel ist ja Veit würde jetzt sagen, verstehe ich nicht.
Nein, kapiere ich nicht. Was dieses Interdisziplinäre angeht, das ist ja sowieso so ein bisschen so die Krux der Wissenschaft. Das ist jetzt gar nicht unbedingt nur bei Game Studies ein Problem, sondern das ist ja allgemein so, dass man irgendwie gerade bei diesen ganzen Kulturwissenschaften und humanitären Wissenschaften überhaupt nicht genau trennen kann. Was ist denn Soziologie? Was ist Psychologie? Dann kommen ja immer die BWLer kommen ja auch rein und sagen, also im Grunde ist ja alles Ökonomie, ganz klar, weil der Mensch ist ökonomisch veranlagt und deswegen handelt er nach ökonomischen Gesichtspunkten. Da lachen die meisten Leute, die sich da ein bisschen mit auskennen, dann immer drüber, aber die Ökonomen verstehen das dann immer gar nicht. Und also das heißt, und genauso ist es ja auch bei Game Studies, dass du eben sagst, viel zum Beispiel, warum herrscht immer noch dieses Bild, dass Spiele ein männliches Beschäftigungs, eine männliche Freizeitbeschäftigung wären? Warum herrscht da offenbar Vorurteile gegen Frauen und so? Das wäre ja dann so ein nativ soziologisches Phänomen, was man auch soziologisch wahrscheinlich metamäßig untersuchen müsste. Und dann das, was du angesprochen hast, Manu, mit den warum funktionieren Achievements? Das ist ja wieder was sehr Psychologisches, dieses, weil da irgendwelche Belohnungen getriggert werden. Und das heißt, dieses, wir begrenzen uns da auf was, birgt ja meistens, wie Rudolf sagt, große Probleme, weil man eben nicht über den eigenen Tellerrand hinausschaut und möglicherweise Leute aus anderen Disziplinen mit reinnimmt, um ein Phänomen ganzheitlich zu erklären.
Und das ist genau auch diese Frage des Podcasts. Game Studies, was ist das und wer braucht das überhaupt? Also das ist genau das, was der Daniel gerade sagt. Was rechtfertigt denn die Game Studies, Rudolf? Jetzt ein bisschen provokant gefragt, weil eigentlich ist es doch ein übergreifendes Thema, was in den bisherigen Themen auch durchaus Verwendung findet. Also warum braucht's Game Studies an sich?
Ja, das ist tatsächlich eine gute Frage und gar nicht so provokant, sondern jeden, der in den Unigremien sitzt und Hochschulpolitik betreibt, eigentlich ein sehr ein Phänomen, das ihm schon tausendmal im Weg lief, sagen wir mal so. Also ich sehe schon, dass sich in den letzten, sagen wir mal, 10 Jahren sich zunehmend, und das finde ich sehr schön, eine Game Studies Identität so langsam herausbildet. Warum, und die Frage nachgeht, warum sind Spiele überhaupt ein legitimer Forschungsgegenstand? Nun, man könnte da einfach argumentieren, zunächst mal, erstens, und das wäre ein sehr kulturwissenschaftlicher, weil es sie gibt. Das ist natürlich meistens recht wenig, wenn man einen Forschungsantrag für Drittmittel stellt. Dann kann man ja ein bisschen gehen. Man sagt zum Beispiel, Achtung, wie viel Haushalte in Westeuropa oder Nordamerika oder wie auch immer spielen denn schon? Dann wird man eine extrem hohe Anzahl feststellen. Könnte man sagen, da leiten wir schon mal eine gewisse Relevanz ab. Dann, wer spielt denn? Dann sagt man, sowohl Mann wie Frau. Oh, nicht uninteressant. Wer spielt denn noch? Offensichtlich Alter 2 bis Alter 88. Auch sehr relevant. Dann sagt noch, wirft noch jemand rein, wir sollten in unseren Forschungsantrag noch reinschreiben, wie viel Geld damit mittlerweile umgesetzt wird. Nicht zu verachten. Schreibt man also auch rein. Und langsam formt sich dann so ein Bild. Und dann sagt noch ein Dritter, ja, aber was auch sehr interessant sein könnte, dieses dauerhafte Bespielen mit einem Medium, was macht es aus dem Menschen, wie verändert es ihn? Das könnte ja auch nicht uninteressant sein. Okay. Und dann trifft man vielleicht auf der anderen Seite, auf der Seite, die den Antrag liest, auch noch jemanden, der sagt, ja stimmt, ich spiele ja selbst jetzt mittlerweile, weil ich aus der ersten Generation stamme, die mit Videospielen aufgewachsen ist. Also ist es automatisch schon ein bisschen legitimer Forschungsgegenstand, so wie früher das der Bereich Film war. Nur jetzt bin ich eben damit schon aufgewachsen. Das ist mir alles schon so ein bisschen vertrauter. Ergo, alles sozusagen in Summe führt dazu, dass der Forschungsgegenstand Spiel ein immer legitimerer wird und wahrscheinlich auch werden wird. Und damit finde ich eigentlich schon einen Großteil der Frage beantwortet, ob man sich damit beschäftigen sollte, ob wir es mit einem Medium zu tun haben, das sowohl mengenmäßig, was Zeit und Anzahl von spielenden Personen betrifft, unheimlich wächst und wachsen wird, aber auch als Wirtschaftskraft eben eine enorme Bedeutung mittlerweile erlangt hat.
Und jede Sozialwissenschaften, also insbesondere Soziologie, haben da, und ich zitiere da meinen alten Professor aus der Uni, immer das Problem, dass sie sehr oft als triviale Alltagswissenschaft wahrgenommen werden. Also das heißt, in der Soziologie hast du ganz oft das Problem, dass ein Ergebnis rauskommt einer Studie, wo die Leute sagen so, ja, also das hätte ich auch so drauf kommen können. Warum muss man sowas erforschen? Ganz oft, also dieses zum Beispiel, dass dann rauskommt, ich weiß es nicht, ich muss jetzt irgend so ein Beispiel mir aus den Fingern saugen, aber keine Ahnung, Frauen, die besser verdienen, und jetzt sind wir natürlich gleich wieder in irgendeinem Minenfeld drin, bekommen tendenziell weniger Kinder, weil sie Job und Beruf nicht vereinbaren können oder sowas. Das ist jetzt nur eine These, keine irgendwie gesicherte Studie. Und dann sagt Max Müller am Gartenzaun, wenn er sich mit seinem Nachbarn unterhält, ja, also das hier so nach dem Motto, Leute, da hätte ich auch so drauf kommen können, da hätte ich keine hochbezahlten Wissenschaftler für gebraucht. Und das heißt, es wird immer als triviales Alltagswissen wahrgenommen, was man eh schon wüsste. Aber das Problem ist halt, irgendjemand muss das ja mal erforscht haben, sonst wäre es kein Alltagswissen. Und ich glaube, so ähnlich ist es immer auch bei Game Studies, dass man halt sagt, naja, Achievements motivieren halt irgendwie so, ja, das hätte ich auch so gewusst, ohne dass ich jetzt da irgendwie Game Studies für studiert hätte. Aber irgendjemand muss halt mal dahinter gestiegen sein, woran das möglicherweise liegt, dass Achievements dich motivieren. Und versteht ihr, was ich meine? Ich muss immer...
Verstehe ich nicht.
Ja, genau. Ich muss immer am Ende, versteht ihr, was ich meine, sagen, weil entsetztes Schweigen mir aus den Ohren, auf den Ohren liegt über die Kopfhörer, deswegen...
Nee, ja, schon leider kurz eingenickt, aber es war besonders gut.
Wenn man sich Rudolf anschaut und dann sagt, okay, schau dir den mal an, der hat ja Pac-Man studiert. Deswegen würde mich jetzt mal interessieren, das ist ja schon lange her, diese Game Studies, deswegen würde mich mal diese junge, frische Seite interessieren, Lisa. Du bist gerade in Utrecht.
Genau.
Und machst da was mit Game Studies. Erklär doch mal, was da heute die modernen Menschen, jungen Menschen da heute so machen.
Ja, ich bin gerade in Utrecht, wie schon gesagt, und ich bin quasi im holländischen Epizentrum der Indie-Games, wurde mir gestern erklärt. wir sind Forscher aus mindestens, ich glaube, 17 verschiedenen Universitäten über ganz Europa verteilt und aus verschiedenen Disziplinen, und wir machen quasi 2 Wochen intensiv Kurse über Game Studies und über die verschiedenen Herangehensweisen. Also wir sind quasi das, was Game Studies sein sollten, interdisziplinäre Haufen von Menschen, die sich gerne und intensiv mit Spielen auseinandersetzen und die verschiedenen Forschungsansätze präsentieren.
Und da ihr Studenten seid, macht ihr einfach 2 Wochen Game Jam Party.
Das ist das Wochenende, was wir quasi gerade machen. Das ist eigentlich ganz witzig. Wir machen einen Urban Game Jam. Wir bauen Prototypen für Spiele, die man dann innerhalb eines geschlossenen Raums in der Großstadt spielen kann.
Und was kommt so bei rum bei den Game Studies jetzt? Also merkst du irgendwie, dass das jetzt schon ein paar Jährchen einfach existiert, dass man da auf was aufbaut, dass nicht mehr so ganz grundlegende Sachen geklärt werden? Oder
hast du für ein Gefühl? Ich habe das Gefühl, dass diese Grundlagenforschung auf jeden Fall jetzt schon gemacht wurde. Also es gibt halt verschiedene Grunddisziplinen, in die man reingehen kann. Es gibt Herangehensweisen, die sich herausgestellt haben, die sich als praktikabel herausgestellt haben. Zum Beispiel der narrative Ansatz, der Ludologie-Ansatz, dass man halt versucht, also es gibt halt so quasi, der Grundbau ist gelegt und jetzt kann man langsam anfangen, in die interessanten Bereiche zu gehen und in die spezialisierten Bereiche. Dass man halt sich jetzt Forschungsfragen raussucht und interessante Sachen und da halt tiefer reingeht und forscht. Und dass man halt nicht mehr begründen muss, warum es Game Studies geben sollte, sondern jetzt endlich anfangen kann zu forschen.
Ich finde es auch sehr spannend, also dass man allein schon, wenn man einen Tick kurzer grundsätzlicher denkt, dann würde man jetzt schon sagen, dass diese Summer School existiert, ist eigentlich das Schöne an der Chose, weil da hat sich ja seit dem sozusagen Game Studies Year One ausgerufen im 2001 schon einiges dann verändert. Also daran sieht man eben, wie stark sich die Spielforschung eben in Institutionen jetzt auffächert, sei es eben so diesen typischen Werdegang, den jedes Fach nehmen muss vielleicht oder auch nehmen wird, dass es Fachzeitschriften sich herausbilden, Fachverbände wie DIKRA, Studiengänge gibt, Lehrstühle errichtet werden, Konferenzen, Tagungen, sowas einfach. Das ist alles ein Zeichen dafür, dass sozusagen die Spieleforschung jetzt die ersten Kleinkindjahre hinter sich gelassen hat und sich hier zunehmend emanzipiert. Und das ist eine extrem spannende Zeit. Das finde ich eigentlich super, dass wir hier Zeitzeuge werden dürfen von so einer Disziplin, die sich etabliert. Ja.
Ja, es ist auch schön zu sehen, dass die halt mittlerweile also die haben sich halt auch hohe Ziele gesetzt. Am Anfang der Summer School wurden halt so Langzeitziele gezeigt, die sie haben wollen. Und die arbeiten halt auch gerade sehr intensiv daran, einen Masterstudiengang einzurichten, der sich halt komplett nur mit Games und Play Studies beschäftigt. Und ich finde das halt ein sehr schönes Zeichen, dass sich das hier wirklich etabliert und dass es halt einen ganzen Studiengang füllen kann.
Was ist denn so der Trend, Herr Inderst? Also gibt es schon richtig Studiengänge in Deutschland, die sich hauptsächlich damit beschäftigen, oder muss man das immer so als Nebenthema noch irgendwie sich selber herzüchten sozusagen?
Also ich glaube schon, es gibt in Deutschland genug Einzelkämpfer noch, die immer dann die einzigen in ihrem Oberseminar sind, die sich mit dem Thema Spiele beschäftigen und ein bisschen meinetwegen auch von den Kommilitonen vielleicht belächelt werden, aber generell gibt es bestimmt mittlerweile genug Fachangebote auch. Wahrscheinlich weniger jetzt im Sinne von wirklich 110% Theorie.
20 meinst du?
Ja, 120% ist ja das Kriterium, möchte ich fast sagen. Aber da kann man sich auf jeden Fall auch mit ein, zwei Versuchen auf der Suchmaschine der Wahl informieren. Ich würde sagen, wenn man den Weg einschlagen möchte, mittlerweile gibt es auf jeden Fall sehr viel mehr Angebote als noch vor 10 Jahren. Da hat es der Student von heute, der hat es viel besser. Ja. Es gibt ja reichhaltig zu essen und zu trinken. Heiß ist hier und draußen Sonnenschein.
Wie elitär sind, also muss man ein paar provokante Fragen stellen, damit man noch nicht enttäuscht ist, aber wie elitär seht ihr denn diese Game Studies?
Ja, schau doch gut auf an.
Nee, also zum Beispiel, Lisa, wie geht's dir? Sagst du tatsächlich so, naja, das muss alles quasi, wie Rudolf sagt, das muss in Fachzeitschriften an Universitäten stattfinden? Oder ist zum Beispiel Anita Sarkeesian oder Aaron Signal, ich weiß nicht, ob ihr diesen Video-YouTube-Kanal kennt, der ja auch schon irgendwie versucht, so ein bisschen akademischer ranzugehen, aber das trotzdem irgendwie etwas unterhaltsamer für ein YouTube-Publikum aufzubereiten?
Ich habe das Gefühl, dass Game Studies gerade in dem Bereich so offen sind und halt auch andere Herangehensweisen gerne und gerne zulassen und mit offenen Händen und Armen begrüßen. Zum Beispiel halt diese Anita-Geschichte, ich habe ihren Nachnamen schon wieder vergessen. Das war als wir hatten eine Keynote über Feminismus und Spiele und da war das halt als Forschungsgegenstand da und halt auch als Positivbeispiel genannt, dass man sich da dass man sich das sehr gut angucken kann und das auch als Basis für ein Paper oder für eine Thesis aufbauen kann. Also ich glaube, dass die da sehr offen sind, auch für andere Herangehensweisen. Wir haben zum Beispiel auch, ich habe ja eben schon gesagt, dass in Utrecht die Indie-Szene sehr groß ist und für Keynotes wurden auch die Entwickler eingeladen. Und wir waren auch in so einem Entwicklerhaus und haben uns dort direkt die Spiele angeguckt und konnten da in Kontakt mit den Entwicklern treten, was übrigens sehr coole, sehr nette Menschen sind, die ein paar sehr coole Ideen hatten, was Spiele angeht.
Ja, also ich glaube, das schließt sich tatsächlich auch, wenn es jetzt mir so ungerechterweise von diesen schmierig liberalen Medien gerade in den Mund gelegt wurde. Ich möchte entschieden widersprechen. Nee, ich glaube schon auch, dass hier die Schnittmenge eine interessante sein kann, zwischen Games Journalism, der so ein bisschen essayistisch kulturverliebt herkommt, und den Game Studies. Tatsächlich ist es ja auch ein Vorwurf gerade immer wieder an Kulturwissenschaften, dass sie extrem hermeneutisch weich arbeiten. Insofern lädt es ein. Da ist die Schnittmenge auf jeden Fall da und etwaige Mauern gilt es auf jeden Fall jetzt gleich noch niederzureißen, wenn sie vielleicht im Hochziehen sind, weil jetzt kann man es noch machen, jetzt kann man sich einbringen, jetzt kann man selber auf die Leute zugehen. Es hat schon auf jeden Fall was sehr Familiäres noch, wenn man in Deutschland jetzt in Wiesbaden wieder im Herbst dann zu dem Researching-Treffen zusammenkommt. Die kennen sich alle seit Jahren, aber die sind immer, obwohl sie sich schon seit Jahren kennen, offen für neue Gesichter, egal ob alt, ob jung, ob Mann, ob Frau, ob dazwischen, ob Meta-Gender-Entitäten dort aufschlagen, vollkommen wurscht. Gute Forschung wird da belohnt und es sind alles nette Menschen. Insofern, ich glaube, da bin ich in einer Community, wenn man so möchte, gelandet, die einfach eine super, super Community ist.
Was sagt ihr denn zu dem Vorwurf, dass man als, ich sag mal, normaler Spieler diese Game Studies immer nur so als Jammerwissenschaft wahrnimmt? Es gibt zu wenig Frauen in Spielen, das ist alles zu gewalthaltig, das ist alles zu dumm. Das sind immer so die Schnittpunkte, die ich mitbekomme, ohne tiefer in die Wissenschaft einzusteigen, weil das immer, sag ich mal, so die Leuchtturm-Dinger, die halt rauskommen, wenn dann mal wieder gerade irgendwo die GameStar, die Shitstorm-Sau durchs Dorf getrieben wird.
Ja, schwierige Frage. Ja, frage ich mich auch gerade, weil es, also klar gibt's diese Themen und die werden auch immer wieder angesprochen und ich finde es auch wichtig, dass sie angesprochen werden, aber ich finde, das sind längst nicht die einzigen. Vielleicht kriegen die anderen auch tatsächlich einfach nicht so viel Aufmerksamkeit, weil halt die Frage nach Frauen in Spielen und nach Gewalt in Spielen halt sehr polarisiert und mehr Emotionen hervorruft und deswegen öfters besprochen wird. Kann es daran liegen?
Ich weiß nicht, also manchmal kommt man das auch als eine erschreckend deutsche Debatte vor, die so zwischen kalvinistischer Arbeitsethik und preußischem Aufrechtsitzen immer nach dem Nutzen und dann ist man gezwungen, die ewig gleichen Argumente vorzukramen wie aber die Auge-Hand-Koordination wird geschult und das räumliche Denken wird geschult und die Reaktionsfähigkeit nimmt auch zu und dann gibt es da noch, Achtung, Lieblingsstudie, die Chirurgen, die nachweislich besser operieren, wenn sie Videospiele gespielt haben. Vielen Dank.
Das mündet dann darin, dass das schon fast gefeiert wird, wenn das Spiegelcover über Spielen macht klug schreibt, wo man eigentlich als ein bisschen beobachtender Spieler, der die Szene auch jetzt schon länger verfolgt und auch vielleicht sich ein bisschen mit Game Studies so beschäftigt. Also ich habe das Cover gesehen und dachte nur so, ja, das wissen wir doch jetzt schon seit irgendwie 10 Jahren, dass das irgendwie, was der Rudolf gerade gesagt hat, Hand-Augen-Koordination und dadurch also auch Inhalte vermittelt werden können. Warum ist das so weit hinten dran?
Genau, Manu, und jetzt belegst du genau mein Beispiel, was ist passiert? Die üblichen Verdächtigen haben sich hingesetzt und lange Blogposts geschrieben, wie schlecht und unfundiert dieser Spiegelartikel ist. Also haben sie wieder rumgejammert.
Aber ich denke, das ist ja auch kennzeichnend für sie. Ich meine, genau das sollen sie auch machen. Also diese, das sozusagen, was da in den Leitmedien als Diskurs
Leit mit D oder?
Bitte?
Leit mit D oder?
Nein, das wäre auch sehr witzig. Aber in dem Fall begreife ich den Spiegel schon noch als Leitmedium, Nachrichtenmagazine, was da praktisch sozusagen geprintet wird, kritisch kommentiert und kritisch hinterfragt wird, ist ja, denke ich, schon auch eine Aufgabe, dann, die man sich in diesem nicht nur Bloggerrahmen auch stellen sollte. Klar ist es anfechtbar und angreifbar, aber alleine schon, dass offensichtlich diese Debatte mehr Raum eingeräumt wird, könnte man ja auch schon als Gewinn irgendwie mal verbuchen.
Das Thema überhaupt als Massenmedium stattfindet.
Ja, dass es auf eine Agenda überhaupt draufgesetzt wird. Das Agenda-Setting ist ja auch, denke ich, von Bedeutung für die Wissenschaft letzten Endes, weil nur so kann man ja auch ich komme darauf zurück, aus Uni-Alltagssicht, ich weiß, klingt irgendwie schrecklich dröge, aber irgendwo müssen Drittmittel auch herkommen in Forschungsanträgen. Und dann ist natürlich manchmal der entscheidende Hinweis, Sie haben doch auch vor 2 Wochen das Spiegelcover gesehen. Spiele sind jetzt in aller Munde und schaffen es auf das Cover von dem Nachrichtenmagazin in der Allgemeinheit schlechthin. Es scheint wohl Leute umzutreiben, zu bewegen. Damit macht man irgendwie Zahlen, damit setzt man Themen. Warum kann ich dann nicht an diesem Thema wissenschaftlich arbeiten? Bitte geben Sie mir diese 5.000 Euro, die noch fehlen für meine Dienstreise nach Nicaragua, Panama und Haiti, wo ich trinken muss, natürlich wichtige Geschäftsbeziehungen knüpfen muss.
Also es ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen, war für mich so das eigentliche Signal. Ja, aber das, Daniel.
Wie seht ihr denn eure Jobs da im Vergleich dazu? Also Rudolf arbeitet für einen international erfolgreichen Riesenpublisher und siehst du das einfach als, umso besser, weil so habe ich quasi direkt ein Auge oder was da so auch intern vorgeht, oder siehst du das möglicherweise auch als, wenn man tatsächlich ernsthaft forschen will zu einem Thema, darf man auch nicht zu sehr mit der Industrie verknüpft sein, sage ich jetzt mal.
Ganz kurz, ich glaube, der Rudi will einfach nur Metro vor uns spielen.
Metro Redux. Mhm. Starker Titel. Ich empfinde es aktuell eigentlich als großen Vorteil, da gewisse Einblicke zu haben. Versuche das aber schon strikt in meiner Arbeit, wenn es um Game Studies geht, natürlich zu trennen, weil das finde ich gehört zum Anspruch von sauberer Forschung dazu. weil man da natürlich schnell ein gewisses hat Geschmäckle, ja. Arbeitet in der Industrie und betreibt hier freizeitforschung.de. Also gut, ich eben kann, trenne ich das. Natürlich sehe ich auch klar, wo Brot und Butter herkommen letzten Endes. Mit der Forschung verdiene ich, kann ich ungefähr beziffern, würde ich sagen, 20 Euro im Jahr. Lass es auch mal 25 sein, dann schmeiße ich schon für euch demnächst mal eine schöne Weinschaumparty. Aber
Bruder wirft die Fünfer im Club.
Yeah. Komm mal in den Club.
Sammel das Wechselgeld wieder ein.
Ja. Bitte die Pfandflaschen dann mir zurückgeben. Nee, um es abzukürzen, ich empfinde es als Vorteil, bei dem renommierten internationalen Publisher zu arbeiten, trotzdem noch die Zeit zu finden, in kleineren Rahmen Forschungen sozusagen durchzuführen.
Und Lisa, wie geht's dir? Weil also du ja dann quasi eher auf der Presseseite.
Das, was womit ich mich im Studium momentan beschäftige, ich habe vorhin gar nicht gesagt, dass ich bin halt eigentlich immer noch Studentin. Also ich schreibe gerade meine Abschlussarbeit. Und also ich kann halt das, was ich in der Abschlussarbeit zum Beispiel mache, jetzt nicht so direkt in die Pressearbeit mit reinbringen, weil ich schreibe gerade meine Bachelorarbeit über Störungen in Spielen, und wenn ich dann in einem Test 2 Seiten lang ausführen würde, warum ich diese Störung so toll finden würde, würde wahrscheinlich alle Leser abspringen. Aber es hilft, um einen gewissen Überblick zu bekommen und auch gewisse Tendenzen in Spielen vielleicht früher als andere zu erkennen. So, wenn zum Beispiel jetzt ein Spiel rauskommt, das explizit darauf achtet, dass weibliche Charaktere mit reingebracht werden, hat man das vielleicht schneller im Fokus, weil man ahnen kann, welche Wirkung das haben könnte, als wenn man jetzt nicht den wissenschaftlichen Hintergrund hat. Das hilft halt ganz gut, einen Überblick zu bekommen.
Vielleicht so zum Abschluss, Rudolf, wo geht denn die Reise hin? Also was glaubst du denn, was Game Studies für ein Ziel haben? Also löst sich es irgendwann auf, weil es einfach wirklich dann angekommen ist? Also ist das das End? Also will da die Forschung hin, zu sagen, es soll einfach in den anderen Disziplinen aufgehen? Oder was würdest du sagen, ist so die Vision für Game Studies?
Ich glaube, das hängt ganz davon ab, was jeweils die aktuelle Forschergeneration willig ist, auch in Sachen Hochschulpolitik zu bewegen. Also wie stark man sich innerhalb der Forschungslandschaft selbst etablieren kann. Es sind halt gewisse Leuchttürme an Forschern und Forscherinnen, die Kraft haben, da mehr zu bewegen. Und für manche ist es eine Durchgangsstation. Das wird letzten Endes ganz von den Trägern der Forschung selbst abhängen, wie stark man in 10 Jahren ist. Das Thema an sich wird auf keinen Fall verschwinden. Es wird noch viel präsenter werden, weil dadurch, dass zum Beispiel Spielen auf mobilen Geräten immer präsenter wird und man praktisch, das war ja für uns früher gar nicht vorstellbar, abgesehen von Gameboy und Co. vielleicht oder Game & Watch, dass man trotzdem aber überall einfach permanent spielt und dass Spielmechanismen überall eingebaut werden. Insofern wird das Thema einfach nicht verschwinden, sondern noch größer werden. Und die wissenschaftliche Auseinandersetzung, da gibt es genug Themen, an denen man sich abarbeiten kann. Und ob das jetzt innerhalb von anderen Forschungszweigen geschieht oder sozusagen als großer unifizierter Block, denke ich, ist gar nicht so sehr die wichtige Frage. Wichtiger wäre für mich sozusagen idealistisch gedacht, dass man sich weiterhin wissenschaftlich mit dem Thema Spielen, mit welchem Hintergrund auch immer, beschäftigt und im besten Falle sich dann mit anderen Forschungsrichtungen austauscht, zusammenfindet, um neue Ansätze und Perspektiven auf den Forschungsgegenstand zu generieren. Und ganz kurz, das wollte ich unbedingt, das habe ich noch aufgeschrieben, wer sich für das Thema so einsteigermäßig interessiert, den kann ich echt nur von Benjamin Beil, die Game Studies, eine Einführung ans Herz legen. Kleines Büchlein, ganz kurz, ganz kompakt. Finde ich, lief ein super Einblick. Und dann drauf vielleicht die Introduction to Game Studies vom Finnen Franz Mehrer, den ich sehr bewundere. Also ersten Einstieg.
Dann hätten wir ja gar nicht casten müssen, wenn du mir das gleich gesagt hättest.
Ja.
Der Franz Mehrer ist übrigens auch Teil der Summer School. Nebenbei.
Kannst du mal einen schönen Gruß sagen? Ich bin super Fanboy.de.
Da wird er bestimmt sofort wissen.
Und die wichtigste Frage, Manu, wann kommen endlich die Board Game Studies?
Die gibt's doch schon.
Die gibt's schon länger.
Achso, schade.
Nee, also wirklich, es gibt ja Forschungen, wie die alten Ägypter schon irgendwie Brettspiele gespielt haben oder so. Also das gibt's schon deutlich länger.
Wen interessiert denn das?
Alter, hätte ich mir auch selbst denken können.
Da brauche ich doch keine Forscher für bezahlen.
Vielen Dank für diese Einblicke. Ich glaube, da haben wir es, können wir abschließen hier an der Stelle, Daniel, oder?
Ja, klar.
Ja, vielen Dank für die Einblicke. Man findet euch auf Twitter und Co. Wird natürlich alles schön verlinkt. Rudolf, du schickst mir nochmal den Link zu diesem GameStudy-Einführungsband. Dann können wir das natürlich auch in den Blogpost nochmal unterbringen, wer jetzt gerade auf dem Fahrrad keinen Stift und Papier zur Hand hatte.
Ja, sehr gerne.
Wunderbar. Und dann danke ich euch für diese sehr sympathische Runde. Und dir auch, Daniel.
Danke. Ich habe genau gewusst,
dass genau das wollte ich jetzt sagen. Sympathisch bis auf dich. Es war mir eine Freude und schönes Frühstück noch. Tschüss.
Ciao. Tschüss.